Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great Reset. Ich bin Walter van Rossum. Nun neigen sich die Weltwasserfestspiele, die Manova zusammen mit anderen Plattformen und Zeitschriften auf die Beine gestellt hat, langsam ihrem Ende. Was mich betrifft, kann ich nur staunend feststellen, wie wenig Ahnung ich bislang von Wasser hatte. Die Transparenz dieses Elements täuscht. Im Wasser stecken jede Menge Wunder. Wasser ist die Grundlage allen Lebens und insofern auch ein Problem. Und um eines der Probleme soll es heute gehen, nämlich die Privatisierung von Wasser. Man könnte auch sagen, der große Wasserklau. Ich will nochmal an ein paar Grundlagen erinnern. Es gibt zwar sehr viel Wasser auf Erden, doch nur ein verschwindender Teil ist für den Menschen bekömmlich, nämlich 2,5% des gesamten Wasservorkommens. Das meiste davon ist allerdings in Gletschern oder Eisbergen an den Polen festgefroren oder liegt in der Tiefe. Als Süßwasser sind nur 0,3% der irdischen Wassermassen zugänglich, also uns zugänglich, in Flüssen, Seen oder Talsperren. Und allmählich wird es knapp. Der Verbrauch wird immer größer. In Deutschland ist laut Umweltbundesamt der Grundwasserstand deutlich gesunken und die permanente Verfügbarkeit von Wasser nicht mehr selbstverständlich. Im Rest der Welt sieht es noch viel trockener aus. Über 3 Milliarden Menschen erleben schwere Wasserknappheit mindestens einen Monat pro Jahr. Da können Verteilungskämpfe nicht ausbleiben und zahlreiche Konflikte um Wasser hat es schon gegeben und wird es bald noch mehr geben. Wasser wird entdeckt als ein profitables Geschäft. Darum geht es heute und ich darf Ihnen 3 Gäste vorstellen, die sich darüber einige Gedanken gemacht haben. Da wäre Christa Dräger, ist Agrarwissenschaftlerin, Journalistin, Redakteurin der Zeitschrift Zeitpunkt und hat lange in Portugal gelebt und erlebt, was Trockenheit ist. Matthias Ment erlaube ich mir als eine Art Wasserunterhändler vorzustellen. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Wasser und führt in der Schweiz ein Unternehmen, das Kommunen und Privatleuten in Sachen Wasser berät. Ich habe es ja gerade schon gesagt, aber ich sage es nochmal den Zuschauern. Ich habe Sie, Frau Dräger, und Sie, Herr Ment, kennengelernt in der Talkreihe auf Augenhöhe von Jens Lehrich. Und da sind mir die Augen übergegangen, was ich alles nicht über Wasser wusste. Ich kann dieses Gespräch nur als empfehlenswerten Schnellkurs in Sachen Untiefen des Wassers empfehlen. Dann wäre da schließlich Werner Rügemer, investigativer Journalist und Autor. Werner Rügemer hat vor fast 30 Jahren bereits ein Buch zum Thema verfasst, Staatsgeheimnis Abwasser. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir greifen heute sogar in die Kloschüssel. Und außerdem ist dieses Buch wahnsinnig komisch, zumindest für mich als Kölner. Und der Werner Rügemer ist ja auch Kölner, weil er von einem Kölner...
Oh, ich auch. Ich bin auch Kölnerin. Ja.
Müssen Sie das lesen? Es ist wirklich so komisch, obwohl es, wie gesagt, älter ist. Aber es ist, glaube ich, immer noch aktuell. Darüber werden wir reden. Dann wollen wir mal die Eigentumsfrage in die Runde stellen. Wem hat das Wasser mal gehört, das ich hier trinke? Es entstammt einer Flasche eines bekannten Mineralwasserherstellers. Wo hat dieser Hersteller sein Wasser her? Wissen Sie das?
Ja, also beispielsweise das von Coca-Cola kommt, ne? Dann hat Coca-Cola in Deutschland etwa 14 Bohrstellen, genehmigte Bohrstellen für Grundwasser. Und daraus stellt dann Coca-Cola Trinkwasser her.
Wie kann man sich das vorstellen? Die haben 14 Bohrlöcher irgendwo in der Landschaft oder haben die dieses Land gekauft oder?
Nein, also der bekannteste Standort, der auch durch eine Bürgerinitiative bekannt geworden ist, ist ja in der Lüneburger Heide. Ne, dort hat durch die Kommunen Coca-Cola eine schon langjährige Erlaubnis, das saubere Grundwasser, das ja unter der Lüneburger Heide nur besonders voluminös ist, zu einem Mini-Mini-Mini-Preis zu fördern. Also ne, pro Liter mit, glaube ich, die vierte Stelle hinter dem Komma. Was zum Beispiel jetzt ne, ein 100-mal niedrigerer Preis ist als der Trinkwasserpreis, den die Bürger wie Walter von Rossum dann zahlen müssen, wenn sie dann das Trinkwasser von derselben Kommune bezahlen. Oder noch teurer dann das Trinkwasser, das Coca-Cola dann in Flaschen verkauft. Und ja, und das geht sozusagen seit vielen Jahren von der Öffentlichkeit kaum bemerkt vor sich. Und nur wenn eben mal in Lüneburg eine heftige Bürgerinitiative nachhaltig darum kämpft, dass Coca-Cola, das war der Anlass, nicht noch eine zusätzliche Bohrstelle bekommt, ne, da wird das mal ein bisschen öffentlich bekannt.
Herr Mensch, wie ist das in der Schweiz?
Naja, wir in der Schweiz gelten ja als Europas
Nee, ich höre Sie
Wasserstaat.
nicht. Jetzt, wann habt ihr nicht gehört am Anfang? Entschuldigung.
Jetzt hören Sie
Ja,
mich?
alles ja. Ja.
Okay. Ja, also wir gelten ja in der Schweiz als Europas Wasserschloss, weil wir natürlich die Berge haben und das Privileg, dass alle Flüsse aus der Schweiz rauslaufen und keine rein. Und insofern gibt es hier natürlich auch unglaublich viele Quellen. Und Rechte von großen Mineralwasserherstellern, die dieses Wasser eben auch in Flaschen abfüllen. Man muss da immer vorsichtig sein. Also Coca-Cola verkauft ja kein Wasser mit dem Namen Coca-Cola. Genauso wie Nestle kein Wasser verkauft mit dem Namen Nestle und Danone kein Wasser verkauft mit dem Namen Danone. Das sind ja alles Konzerne, die eigentlich nur noch Brands halten. Und eines der größten Brands hier in der Schweiz ist Walzer. Das gehört wiederum zu Coca-Cola. Und die haben ihr Logistikzentrum bei Chur direkt an der Autobahn. Und die füllen ihr Wasser auch zu einem Bruchteil der Kosten ab, die ich zu bezahlen habe für den Kubikmeter, wenn ich hier im Haus meinen Wasserhahn aufmache und Wasser verbrauche. Und natürlich gibt es da nach oben fast überhaupt keine Grenzen mehr, was Flaschenwasser angeht. Also da gibt es dann so verrückte Sachen, dass eine 0,8 Liter Flasche von einem Mineralwasser 120 Franken im Dolder Hotel kostet. Ja. Also das ist dann einfach nur noch Marketing.
Klar. Wo kommt das Wasser? Wie kommt das Wasserwerk an Wasser? Wissen Sie das, Frau Dregger?
Da gibt's im Prinzip drei verschiedene Ressourcen, aus denen Wasser für die Wasserwerke gewonnen wird. Und hier Zürich ist eigentlich so ein ziemlich cooles Beispiel, weil hier ein Wasserwerk quasi auf alle drei Ressourcen zurückgreift, also zu einem Großteil auf den Zürcher See, Oberflächenwasser. Dann haben wir in tiefen Brunnen die Entnahmestelle, dann haben wir in Wollishofen haben wir Quellwasser und am Haarturm, wo das Wasserwerk ist, gibt es Grundwasser aus dem Limmattal. Das ist ein relativ hoher Grundwasserspiegel und im Wasserwerk wird dieses Wasser dann quasi gemischt und läuft um den See rum in einem U mit verschiedenen Schiebern und je nachdem, welche Ressource gerade für eine Qualität und was für Mengen gebraucht werden, werden die Mischungen eigentlich über den Tag über immer wieder angepasst. Aber aus diesen drei Ressourcen bezieht jedes Wasserwerk sein Wasser.
Herr Rögemer, wissen Sie, ob Wasserwerke profitabel sind?
Wir von Manova wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank.
Ja, profitabel im Sinne eines Privatkonzerns sind beispielsweise auch die Kölner Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke nicht. Ne? Das ist noch eine kommunale Dienstleistung. Also das Problem besteht jetzt nicht darin, dass die kommunalen Wasserwerke sozusagen überhöhte Preise nehmen. Ne? Also das Problem besteht eher darin, da kämen wir dann vielleicht im zweiten Schritt drauf, dass sie die Vernutzung, also die Nutzung und Vernutzung des Grundwassers sozusagen nicht wirklich kontrollieren und die industrielle Vernutzung durch Gewerbe, durch Konzerne und so weiter, des Grundwassers sozusagen zulassen zu einer Folgekaskade, ja, die also dann den ganzen Wasserkreislauf mit Oberflächenwasser, mit Grundwasser, mit Regen, Wolken und so weiter, den ganzen Grundwasser, den ganzen Wasserkreislauf schädigt. Und auch eben das wichtige, saubere Grundwasser sozusagen nicht erneuern lässt, weil sich das so schnell nicht erneuert. Deswegen, Sie haben das ja am Anfang gesagt, der Grundwasserspiegel ständig absinkt.
Ja und nein. Das ist auch nicht überall gleich. Also wir haben jetzt hier in der Schweiz gerade über die letzten 2 trockenen Jahre beobachten können, dass der Grundwasserspiegel am Harturm, da wo also der Limmatebene das Wasser bezogen wird, sich ganz unwesentlich verändert hat. Also der ist eigentlich konstant geblieben. Ich weiß es von einigen Ecken aus Deutschland, wo der Grundwasserspiegel sich mittlerweile sogar wieder, also der ist sogar höher als er war, aufgrund der großen Regenfälle, die wir in den letzten Monaten hatten. Aber ich glaube, dass es Regionen in Deutschland gibt, wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und sowas dort oben. Da ist es richtig heftig. Und was ich glaube, bei dem ganzen Wasserthema vollkommen unterschätzt wird, ist dieses sogenannte virtuelle Wasser. Also Wasser, was wir gar nicht offensichtlich verbrauchen. Wie wenn ich jetzt hier mein Glas Wasser trinke, dann verbrauche ich das, sondern Wasser, was einfach für Produktion gebraucht wird, was in der Landwirtschaft verbraucht wird und wo meines Erachtens nach noch komplett unter den technischen Möglichkeiten gearbeitet wird und dadurch Unmengen Wasser eigentlich verbraucht werden, die ihren Nutzen gar nicht erfüllen. Also ganz extrem ist es bei der Beregnung von Feldern im Sommer. Ich habe stehende Hitze von über 40 Grad über einem Feld und in der Mittagshitze schließt der Bauer einen 1 Zoll Schlauch an und spritzt über das gesamte Feld. Und die Hälfte des Wassers verdunstet quasi, die kommt überhaupt nicht auf dem Feld an. Das ist aber teures, also nicht teuer im Sinne von teuer im finanziellen Sinn, sondern teuer für die Natur, also wertvolles Wasser, was so verschwendet wird und was natürlich überhaupt nicht kontrolliert wird. Und das ist meines Erachtens nach etwas, was dringendst erforderlich ist.
Da könnte ich gerne auch dran anschließen, weil mein Wasserkenntnis kommt von der Zeit, wo ich in Portugal gelebt habe, 18 Jahre, und wo ich gemerkt habe, wie eine Landschaft sich verändert dadurch, dass die Regenverhältnisse sich ändern. Und das ist ja auch nicht aus der Luft gefallen. Das kommt nicht nur durch CO2, das kommt dadurch, dass man die Landschaft so abgeholzt hat, dass der Regen einfach sich nicht vom Meer heraus ins Land entfalten kann, sondern durch die Hitzewand praktisch wie zurückgetrieben wird aufs Meer. Und im Land verändert sich die Kultur, wenn das Wasser fehlt. Die Bauern, die ganz normalen eingesessenen Bauern, geben auf und werden ersetzt durch agrarindustrielle Projekte, Bewässerungsolivenbau oder Gewächshäuser, wo dann, ja, oder Riesenmaisfelder, die dann irgendjemand berechnet hat, dass es jetzt gut wäre, dass sie da stehen und irgendwelchen internationalen Konzernen dienen. Und da wird unglaublich Wasser verbraucht. Und dieses Wasser kommt aus den Staudämmen. Und die Staudämme kommen aus den Flüssen aus Spanien. Die Dörfer In der Umgegend, wo ich gewohnt habe, die haben im Sommer kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn bekommen. Da sind Last, und da waren auch die Wassertürme, die Wasserspeicher leer. Das sind Lastwagen haben das Wasser aus den Staudämmen gebracht. Und man hat gemerkt, jedes Jahr werden die Staudämme auch weniger, weil das auch sehr stark vernutzt wird, gerade in den Gewerkschaftskulturen. Da gibt es keinen Plan dafür, was passiert, wenn die weg sind. Da wird einfach, ja, dann werden die Menschen schon wegziehen. Und ich habe mich dann dafür interessiert, ob es da eigentlich irgendwelche Gedanken zu gibt, und war in Lissabon bei einer Tagung, die von der Weltbank ausgerichtet wurde. Und die haben halt so eiskalt gesagt, ja, es gibt einfach wasserreiche und wasserarme Länder. Damit müssen wir uns abfinden. Und die Währung der Zukunft ist Wasser. Da kommen wir auf das virtuelle Wasser zu sprechen. Investoren gehen dahin, wo es Wasser gibt. Und da wird die Industrie hin verlagert. Ganz klar. Und die wasserarmen Regionen, sorry, Leute. Und das Verrückte daran ist, dass es Lösungen dafür gibt. Also wir können dafür sorgen, dass der Regen sich wieder entfaltet. Wir können
Aber dann
das.
kommen wir gleich nochmal über die südliche
Ja.
Trockenheit, wenn wir noch einen Moment in unseren Gefilden bleiben könnten.
Ja, aber was ich noch kurz dazu sagen möchte, Herr von Rossum, das, was ich dort in Portugal erlebt habe, entfaltet sich jetzt auch in Deutschland. Also ich habe praktisch ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wir sind davon nicht ausgespart. Aber jetzt.
Herr Menz, Sie erwähnten gerade Brandenburg, da ist das wirklich dramatisch mit dem Grundwasserspiegel. Und das hatte ja eventuell auch mit Tesla zu tun, die da ja unglaubliche Mengen Grundwasser selber fördern. Und die ganze Gegend ist wasserarm, weil Tesla was hat. Das Werner Rüegemeier, Sie haben das kürzlich in einem Beitrag für Manova geschrieben. Private Unternehmen können auf ihren Grundstücken praktisch unbegrenzt Grundwasser fördern und vernutzen. In Hessen, Thüringen und Bayern zahlen sie dafür gar nichts, in den übrigen Bundesländern einen Wasserzent. Bayer, BASF, Merck, RWE, Coca-Cola, Tönnies, VW, Tesla, Mineralwasser- und Nahrungsmittelhersteller. Sie holen jährlich mehrere Millionen Kubikmeter sauberes Grundwasser heraus. RWE zahlt 5 Cent pro Kubikmeter. Dagegen zahlen die privaten Haushalte in NRW je nach Kommune das 20- bis 50-fache. So zitiert ich Werner Rüegemeier.
Ja, also das, was Christa Dräger für die südeuropäischen Agrobusiness investierten Regionen zeigt, das ist ja in Deutschland schon länger. Das kommt jetzt nicht neu nach Deutschland, sondern das ist schon seit 100 Jahren Industrialisierung im Gange. Ja, also bevor man öffentlich über Privatisierung von Wasserunternehmen und so weiter, Wasserversorgung jetzt in den letzten 30 Jahren gesprochen hat, schon viel vorher haben in Deutschland ne, die großen Konzerne, die ja auch vielfach an den Flüssen ihre Fabriken errichtet haben, nicht zufällig, ne, die haben das Sonderrecht auf ihrem Territorium, auf ihren Grundstücken, praktisch, wie Sie das zitiert haben, Grundwasser zu fördern in Millionen Kubikmeter. Ja, und das, ne, also das wird dann unterschiedlich genutzt. Also die Chemieproduktion erfordert sehr viel Wasser oder auch Kraftwerke, die liegen ja auch nicht zufällig an den Flüssen, ne, die brauchen für die Kühlung. Das waren die AKWs, aber das sind auch die Kohlekraftwerke und das sind die Gaskraftwerke. Ja, die verbrauchen viel Rheinwasser. Andere Unternehmen, die brauchen das saubere Grundwasser, die bekommen das zu diesen billigen Konditionen. Und das ist schon seit der Industrialisierung, seit 100 Jahren der Fall. Ja, also diese Privatisierung, die ist ganz systemisch mit dem Aufkommen, also ne, der Industrialisierung der privaten Vorrechte schon im Gange. Und zuletzt hat ja der Sachverständigenrat für die Umwelt darauf hingewiesen, dass dieser auch auf Grundlage dieser Praktiken, dieser jahrzehntelangen Praktiken, die öffentlich auch von der Umweltbewegung kaum beachtet worden sind, der Wasserkreislauf inzwischen tausende von nicht herausgeklärten, auch teilweise unbekannten Schadstoffen enthält. Die sind im Trinkwasser, im Grundwasser, in den Oberflächengewässern, die kommen dann auch mit dem Regen auf uns zu und so weiter.
Jetzt muss man nochmal daran erinnern, dass der größte Wasserverbrauch, das hat der Ment angedeutet, kommt aus der Landwirtschaft. Das sind 69% des Gesamtwasserverbrauchs. Dann kommt erst die Industrie, die ganz am Schluss nur die Privathaushalte. Das hat mich sehr verblüfft. Wo beziehen die Bauern ihr Wasser her, was sie, ihr Ment gerade erklärt, verschwenderisch über ihren Feldern ausbreiten? Das sind ja gigantische Mengen. Also wenn die 70% des ganzen Wasservorkommens verbrauchen. Wo kriegen die das her? Also in Deutschland.
Genau, da kommt ja noch erschwerend was ganz anderes dazu. Wenn wir jetzt bei einem Kühlturm oder in irgendeiner Form, wo Wasser quasi nicht wirklich direkt verbraucht wird, sondern nur genutzt wird, da wird es ja wieder eingeleitet. Also da ist es ja nicht weg, sondern da ist es einfach nur genutzt worden. Aber bei Obst- und Gemüseanbau oder bei Tierzucht, da habe ich ja tatsächlich das Problem, ich nehme das und ich züchte damit jetzt Gurken, Auberginen, sonst irgendwas. Und wenn man sich das dann anschaut in den europäischen Ländern, dort, wo es schön warm ist, wo die Sachen schnell wachsen, ist meistens nicht so viel Wasser. Und das wird dann noch exportiert. Also eigentlich wird Obst und Gemüse, also offiziell ist es Obst und Gemüse, aber eigentlich sind es Tonnen von Wasser, die da exportiert werden. Und das ist natürlich in der deutschen Landwirtschaft nicht anders. Das heißt, wir haben Großflächenlandbau, da leben wenig Menschen, das sind viele Felder. Und der Bauer bezieht, je nachdem, in was für einer Ecke er ist, kann er das über Bäche und Flüsse, kann er die Bewässerung machen. Also wir haben hier in der Schweiz, unweit von da, wo ich wohne, die Lindebene. Das ist ehemaliges Sumpfland. Da wurden überall Kanäle eingezogen und da braucht man nicht gießen, weil da ist sozusagen eine gewisse Grundfeuchtigkeit das ganze Jahr über da. Aber wir haben natürlich hier mittlerweile auch schon Bergregionen, wenn es im Sommer längere Zeit warm ist, dann ist irgendwann der Schnee abgetaut und dann kommt von oben nichts mehr nach. Und dann müssen die auf die Almen das Wasser mit einem Helikopter hochfliegen, damit die Kühe was zu trinken haben, weil die Bäche alle ausgetrocknet sind. Also die letzten Jahre war das teilweise wirklich ein Trauerspiel. Und die Landwirtschaft bezieht das Wasser aus der Natur großteils, weil wenn sie es aus dem öffentlichen Leitungsnetz beziehen würden, wäre es für die auch zu teuer. Aber die dürfen natürlich, so wie das in vielen Bereichen der Landwirtschaft oder auch der Industrie gemacht wird, Pumpen einsetzen, um sich das Wasser irgendwo dorthin zu holen, wo sie es brauchen.
Kann man sagen, dass der größte Teil des Wasserverbrauchs bei uns zumindest weitgehend kostenlos ist? Außer
ja,
für die Privaten.
Ja, also die großen Unternehmen, die diese Sonderrechte haben, das Grundwasser auf ihrem Territorium praktisch kostenlos zu fördern, die sind die größten Nutzer und Fernnutzer und eben auch mit diesem Kostenvorteil. Und das wird aber mit seinen ganzen Kollateralschäden der Vergiftung von Böden und Oberflächengewässern und so weiter, wird also auch von den Aufsichtsbehörden, von der Bundesregierung und so weiter, von dem neuen Wasserkreislaufgesetz und so weiter, alles nicht beachtet. Es wird nur sozusagen auf der Oberfläche der Bürger mit seinem Trinkwasser, ne, das soll irgendwie besser geregelt werden.
Der Tesla, für was braucht er eigentlich überhaupt das Wasser? Ich habe mich damit noch gar nie richtig beschäftigt. Der hat doch dort oben so eine Gigafabrik für Batterien, baut er doch dort, oder?
Nee, der Autos.
Ja, Autos. Autos.
Ach, Autos auch.
Autos.
Ja, gut, man weiß virtuell, ein Auto, also zumindest bei Verbrennern, war der Richtwert virtuelles Wasser 400.000 Liter pro Auto. Aber dann muss man einrechnen, dass jedes Leder für die Sitze oder Farben, die heute ja wasserbasierend sind, dass das alles im Prinzip eingerechnet wird in diesen virtuellen Verbrauch.
Ja, das wird aber bei Tesla nicht gemacht, weil natürlich, ne, für die heutige E-Mobilität werden ja neue globale Produktions- und Transportketten aufgebaut. Ne, die, als jetzt vor kurzem mal die Durchfahrt durch den Suezkanal unterbrochen wurde, da musste Tesla in Grünheide in Deutschland seine Produktion unterbrechen, weil wesentliche Teile für das Tesla-Auto, das dann da in Grünheide zusammengebaut wird, aus Asien kommen. Ja, dort ist der eigentliche, dort werden die Leder hergestellt und dort werden, ne, die großen Wasserverbräuche gemacht, um also die Grundmaterialien, auch die Chipproduktion ist sehr wasseraufwendig. Und aber auch der große Betrieb, ne, also das sind ja jetzt 12.500 Leute beschäftigt bei Tesla und das soll ja auch noch weitergehen. Jetzt werden Autos produziert, obwohl dort ja im Wesentlichen Roboter eingesetzt werden. Die Masse der Autos erfordert trotzdem noch so viele Menschen, die dort dann die zwischen den Robotern da rumlaufen und aufräumen und so weiter. Und es soll ja noch eine zusätzliche Batteriefabrik zusätzlich dort gebaut werden. Und jeder Industriebetrieb, ja, durch das, was die Menschen dort verbrauchen, was sie an Abfällen produzieren, was weggeschafft werden muss, was gekühlt werden muss, ne, das braucht enorme Mengen an Wasser.
Jetzt die Frage, wenn zu viel Wasser verbraucht wird und das hat Folgen, die wir noch im Detail, auch was das Klima angeht, noch reden müssen, wäre eine Lösung, dass man sozusagen den Preis anhebt für Wasser, dass man also deshalb sparsamer mit Wasser umgeht. Denn das berühmte Beispiel, dass die Klospülung, ich glaube 9,5 Liter, jedes Mal da abzieht, wenn man ein kleines Geschäftchen macht, das ist ja Wahnsinn. Oder wie Sie sagen, wie die Felder beregnet werden, da also künstlich beregnet werden und so weiter und so weiter. Wäre also sozusagen ein dass man Wasser teurer macht, eine Lösung?
Ja, natürlich. Marktwirtschaftlich wäre das die ganz logische Lösung, dass derjenige, der industriell Wasser verbraucht, dies auch marktgerecht bezahlen muss. Und da würden eben viele Illusionen, auf denen unsere Industrie, unser Wohlstand, unsere moderne Technologie beruhen, da würden die natürlich notwendigerweise eingeschränkt werden, wenn wir auf Dauer auf diesem Planeten leben wollen.
Wir müssen uns den Ist-Zustand anschauen. Wir haben eine Trinkwasserversorgung über Leitungen und wir haben eine Abwasserversorgung über Leitungen. Und ich weiß es von den Betriebsleiter der größten Kläranlage in der Schweiz, hier bei Zürich. Die müssen heute regelmäßig die Abwasserkanäle reinigen, weil die auf ganz andere Dimensionen ausgelegt worden sind von Menge, wie wir heute noch Wasser verbrauchen, weil der Wasserverbrauch für den Privathaushalt pro Kopf ist ja gewaltig runtergegangen. Also da wird heute viel weniger verbraucht. Und das Problem an der Geschichte ist, und das ist leider an der Toilette am ehesten feststellbar, da braucht es einfach eine gewisse Menge, um mein Geschäft rauszuspülen. Und wenn ich da jetzt spare, dann muss ich ja halt zweimal oder dreimal spülen. Also ich spare da eigentlich nicht wirklich, wenn ich das reduziere. Dass es eine Spartaste gibt, das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Menge insgesamt zu reduzieren, sorgt dafür, dass ich heute eine so starke Konzentration von Abwässern an der Kläranlage habe, dass die Kläranlage Frischwasser zuführen muss, dass ihre biologischen und chemischen Prozesse in der Kläranlage überhaupt noch funktionieren. Das heißt, ich spare auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauche ich es aber, weil sonst funktioniert es gar nicht mehr. Also Preis im Privathaushaltsbereich finde ich schon. Also wir haben hier mit Abwassergebühr für 1000 Liter, zahlen wir alle so um die 5 Franken. Ich weiß, dass es in Deutschland auch schon über 6 Euro gibt, inklusive Abwassergebühr in manchen Gemeinden. Teilweise große Unterschiede zwischen Frischwasser und Abwasser. Abwassergebühr sehr viel teurer teilweise wie die Frischwassergebühr. Aber ich denke mir, uns muss einfach klar sein, wenn wir es über den Preis regeln, dann wären ja auch wiederum, das würde ja wieder katastrophale Einflüsse auf die Preise der Produkte haben, was inflationär Folgen haben wird und was die Schere in der Bevölkerung noch weiter aufreißen wird. Also ich glaube ja immer an alles, vor allem auch an das Gute. Und ich denke mir, irgendwann muss doch mal die Intelligenz einsetzen. Wir arbeiten jetzt gerade fieberhaft an der künstlichen Intelligenz, aber es muss ja auch noch irgendwo die eigene geben, die einfach mal klar macht, dass wir eigentlich diese Technologien auf der Welt alle schon haben. Also ist jetzt momentan gerade so ein Krisengebiet und man überlegt sich immer dreimal, ob man es erwähnt. Aber die Israelis sind auf jeden Fall, was den Wasserverbrauch angeht und wie sie das Wasser nutzen, absolut vorbildlich und einzigartig auf der Welt. Also die haben, bevor dort ein Tropfen Wasser an einen Olivenbaum geht, ist er 6-mal anders genutzt worden. Und bei uns wird eben mit Frischwasser, die Toilettenspülung betrieben, was man schon lange mit Regenwasserzisternen etc. machen könnte. Das
Also
heißt,
ich bin doch nicht dafür, das Trinkwasser zu verteuern,
okay.
sondern die industrielle Nutzung durch die privaten Konzerne, die bisher praktisch nichts bezahlen für das saubere Grundwasser, die müssen herangezogen werden. Ne? Und was vielleicht auch nicht so bekannt ist, früher bei Greenpeace war das mal bekannt, die sind zum Beispiel bei Bayer auf dem Rhein vor das Gelände von Bayer gezogen und haben darauf hingewiesen, dass die großen Konzerne wie Bayer, die das billige Grundwasser sich auf ihrem Territorium holen, dass sie sowohl eine eigene Kläranlage haben, aber auch diese Kläranlagen, wenn zum Beispiel keine Kontrolle ist oder nachts, ausschalten und direkt ihre vernutzten Grundwasser direkt erwärmt und mit Schadstoffen angereichert in den Rhein einleiten. Ja?
Ist es immer noch so?
Ja, das ist immer noch so.
Und noch schlimmer sind die Krankenhäuser, weil es gibt so aus Furtwangen einen Professor, der ist den Rhein hochgeschwommen und hatte 60 Doktoranden dabei und hat Wasserproben genommen. Und da kann man ganz genau feststellen, überall, wo große Altersheime und große Krankenhäuser sind, dass es eine massive Anhebung von Röntgenkontrastmittel, Schmerzmittel, Diabetesmittel, alles Mögliche im Rhein oder in der Mosel oder im Neckar. Also er ist den Rhein hochgeschwommen, aber am Zufluss von Mosel oder Main oder Neckar konnte er ganz klar statistisch festhalten, was die Schadstoffe zugenommen haben. Und Krankenhäuser dürfen ihre Abwässer immer noch ungeklärt in das öffentliche Leitungsnetz einspeisen. Und die Kläranlagen sind nicht in der Lage, mit ihrer gegenwärtigen Technologie das wieder aus dem Wasser rauszunehmen. Das heißt, wir haben das nachher alles in den Oberflächengewässern und dort gibt es schon Mutationen bei Fische und Amphibien, weil das sind zum Teil hormonaktive Substanzen dabei, wo zum Beispiel die Männchen alle verweiblicht werden, also oder Zwitter werden. Also schon ziemlich dramatische Entwicklung.
Das passt ja zum. Dann sind wir eigentlich schon beim Abwasser. Entschuldigen Sie, Frau Dräger, dass wir jetzt ein bisschen an Ihnen vorbeigeredet haben. Aber ich muss jetzt den Abwasserspezialisten Werner Rüge mal fragen. Und wie gesagt, das Buch Staatsgeheimnis Abwasser ist grandios, aber ist von 1995 und bezieht sich auf einen Skandal, den es damals gab, mit der Kölner Kläranlage, und die beschreiben das. Haben sich die Verhältnisse, nein, ich muss vielleicht vorher nochmal sagen, das wissen viele Leute gar nicht. Herr Ment hat es so im Vorübergehen gesagt. Man bezahlt für Wasser und für Abwasser. Das steht auf der Rechnung getrennt. Dass es manchmal das Abwasser teurer ist, das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist das, was dann diese Kläranlagen tun. Was passiert da mit dem?
Aber was passiert in den Kläranlagen? Ist das?
Erzählen Sie nochmal von Ihrem Buch, also dass Sie darüber geschrieben haben, wer da alles direkt einleitet in die Kläranlagen, ohne irgendwie ganz schnell Genehmigungen bekommt. Und wo ist der Skandal dabei?
Es gibt beispielsweise auf dem Gebiet der Stadt Köln ungefähr 7000 industrielle, gewerbliche Abwassereinleiter in die öffentliche Kanalisation. Ja, das sind also Autowerkstätten, wo dann also das Altöl mit dabei weggeschwemmt wird. Das sind Textilwäschereien, das sind also alle möglichen Produktionsdienstleister und so weiter. Und die erwähnten Krankenhäuser, das sind Labore, ja, das sind auch Röntgen, radioaktive Rückstände und so weiter. Und in den Klärwerken wird zwar ein, sagen wir mal, traditionelles Spektrum an Schadstoffen herausgeklärt, das sind vor allem so die Schwermetalle und so. Dazu sind lange Techniken entwickelt worden, aber die inzwischen vielen tausend chemischen Bestandteile, ja, die also auch in Medikamenten und in Verpackungsmaterialien und so weiter, ne, drin sind, die können in den Klärwerken weder erkannt noch herausgereinigt werden. Ja, und jetzt bleiben die aber im Klärschlamm hängen. Ne, das ist sozusagen der kompensierte Rückstand dessen, was in den Klärwerken anfällt. Das ist der Klärschlamm. Und der wird dann in den Faultürmen, ne, sozusagen zur Trocknung einige Tage oder Wochen, je nachdem, ne, wird der eingetrocknet. Aber, also früher wurde der Klärschlamm, weil er ja auch durch die privaten Haushalte, Fäkalien und so weiter, als Düngestoff, Düngematerial genutzt werden konnte. Aber durch diese hochgiftige chemische unerkannte Anreicherung wird praktisch der Klärschlamm von keinem Bauern mehr als Düngemittel abgenommen. Ja, und was passiert jetzt damit? Das wissen auch die allermeisten Leute nicht. Jedenfalls ist das im Wesentlichen in Deutschland so, sowohl in Westdeutschland wie auch in Ostdeutschland. Ne, dort werden die getrockneten Klärschlämme in den Braunkohlekraftwerken mitverbrannt. Ja? Aber auch in Ostdeutschland gibt es das genauso wie im Braunkohlegebiet von RWE in Westdeutschland. Und ja, aber dann geht das Problem ja weiter, weil die Kraftwerke natürlich angehalten sind, die in den Klärschlämmen oder auch sonst in dem, was sie verbrennen, die Schadstoffe aufzufangen. Dann sind in den Kabinen sind dann Filter. Ja, und in den Filtern, gut, dass es gemacht wird, jedenfalls ein großer Teil dieser Schadstoffe eingesammelt. Ja, und was macht man jetzt mit denen? Ne? Auch das weiß die Öffentlichkeit kaum. Ja, und da kommt sozusagen auch wieder ein altes Recht, das Bergrecht. Weil das Bergrecht, ne, das wuchs mit den Bergwerken und die sind noch, ne, vom Naturschutz und so weiter ausgenommen. Und deswegen können dann diese in den Braunkohlekraftwerken gesammelten Restschadstoffe dann dort unterirdisch irgendwo in angeblich sicheren, vielleicht, ne, alten Stollen verbracht werden, wo, ne, man hofft und hofft und hofft, dass die dann nicht ins Grundwasser kommen.
Ja, Frau Träger, ne? mich wundert immer sehr, wenn ich höre, dass man bei bestimmten Großstädten den Koksverbrauch ganz gut am Flusswasser, im Flusswasser analysieren kann. In London muss das gewaltig sein, also Schluck aus der Themse und schon sind sie high. Aber ich sehe auch, dass man, also wenn man wissen will, welche Grippewelle gerade läuft, das auch im Flusswasser kontrollieren kann. Das heißt, wie gereinigt kommt denn diese Wasser aus den Kläranlagen in die Flüsse? Es tut ja niemand seinen Koks direkt in den Rhein, oder das müssen sehr, sehr reiche Leute sein. Oder wissen Sie, wie das, was da gefiltert wird und nicht gefiltert wird? Also ich bin erstaunt, dass das so viel sein muss, dass man es nachweisen kann.
Also grundsätzlich ist es mit den heutigen Messgeräten ja faktisch alles nachweisbar, bis aufs Atom. Meines Wissens nach wird das eigentlich hauptsächlich über die Abwasserleitung gemacht. Also der Abwasserstrom wird untersucht. Und da gab es tatsächlich in den 2000er Jahren einen amerikanischen Wissenschaftler, der auf der ganzen Welt diese Untersuchungen gemacht hat. Ich bin damals sehr überrascht gewesen, was in Zürich da los ist. Aber es wurden bestimmte Feste genommen, also Russisch Neujahr in St. Moritz oder Street Parade in Zürich oder irgendwie Weihnachten in Rom, was anscheinend so typische Feste sind, wo man sich trifft und feiert und da gern auch sich den Drogen hingibt. Und auch als diese Corona-Zeit war, wurde ja im Abwasser schon diese Spike-Proteine quasi nachgewiesen. Und man hat ja nachher festgestellt, dass die eigentlich schon viel früher da waren, als eigentlich das Ganze bekannt wurde. Und Grippewellen, das sind auch Bakterien, die da jederzeit nachweisbar sind. Und klar, wenn das Klärwerk diese Verunreinigungen nicht gesäubert werden können, also zurückgehalten werden können, gehen die mit den Abwässern, also mit dem, was aus der Kläranlage wieder rausläuft, in die Oberflächengewässer. Und in reduzierter Form, weil es kommt nicht 100% dort an, aber in reduzierter Form lässt sich es dann dort immer noch nachweisen. Und dann kann man natürlich interpolieren und sagen, okay, wenn so und so viel vor der Kläranlage war und so viel hinter der Kläranlage, muss ich das einfach mal X nehmen, dann weiß ich, wie viel tatsächlich gebraucht wurde. Und so entstand dann ein sehr witziger Begriff, der Line-Index. Also wie viele Linien pro Person werden in Zürich nach der Street Parade verbraucht oder während der Street Parade. Eine Frage, die mir hier in der Beratung immer wieder gestellt wird, was ist mit den Drogen im Wasser? Also der Zürcher Betriebsleiter der Wasserwerke hat auf diese Frage, als ich eine Veranstaltung dort hatte, hat er nur gelacht und hat gesagt, was meinen Sie, also so auf typisch Zürcher Dialekt, was meinen Sie, wenn wir nachweisen könnten, dass wir Koks im Wasser hätten, da könnten wir das ja glatt viermal so teuer verkaufen. Also die Tatsache, dass das im Abwasser ist, ist nicht gleichbedeutend, dass es auch im Trinkwasser ist.
Sie hatten vorhin schon mal angedeutet, wie man es zum Teil das lösen könnte. Man muss ja nicht Trinkwasser immer benutzen, zum Beispiel für die Klospülung, zum Beispiel für die Bewässerung der Felder. Was gibt's denn da, also Regenwasser, aufgefangenes Regenwasser in Zisternen? Was wären das für Möglichkeiten?
Ja, wir reden ja heute schon von drei verschiedenen Wasser. Wir haben ja blaues Wasser, grünes Wasser und graues Wasser. Das blaue Wasser ist eigentlich das, von dem wir jetzt reden, dass es immer knapper wird. Das ist das unberührte Grundwasser oder Quellwasser, was noch seine natürliche Reinheit hat. Das Grauwasser ist aufbereitetes Wasser, was aber nicht mehr natürlich ist, sondern ein technisches Wasser. Und das Grünwasser ist das, was der Regen runterbringt. Und jetzt fängt auch schon die Problematik an, wenn dann solche Angaben kommen. Ein Kilo Rindfleisch, 15.000 Liter Wasser. Da muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, wenn die Kuh den ganzen Sommer auf der Alm steht und im Winter Heu frisst, was von der Wiese da geerntet ist, dann hat die Mehrheit von Wasser von den 15.000 Liter für das Kilo Fleisch war Grünwasser. Und es wäre so oder so runtergekommen. Das ist ja im ewigen Wasserkreislauf sowieso da. Und was wir eigentlich vollkommen unterschätzen oder, glaube ich, auch im Management überhaupt noch nicht richtig erfassen, ist die tatsächliche Notwendigkeit, wo brauchen wir wirklich Blauwasser? Also das Grundwasser, was jetzt eigentlich das Wasser ist, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht die ganze Natur in Ungleichgewicht bringen, wenn da zu viel verbraucht wird, weil wenn der Grundwasserspiegel sinkt, und das sehen wir ja an so Großstädte wie Mexico City, da sinkt ja die ganze Stadt, weil wenn der Grundwasserspiegel sinkt, dann sinkt auch die Erdplatte, die quasi auf dem Grundwasserspiegel aufsitzt. Und das sind natürlich so Sachen, wo ich sage, es gibt viele Länder, die sind uns, was die Not angeht, voraus, aber wir machen trotzdem alle Fehler hier weiter. Also wir wissen schon, was auf uns zukommt, rennen aber weiter mit Höchstgeschwindigkeit auf die Wand zu.
Genau. Da habe ich so gehofft, dass ich, als ich von Portugal gekommen bin, dass das Wissen, was wir dort angesammelt haben, dass das anwendbar ist. Und tatsächlich kamen auch Landwirte und haben gesagt, sie wollen beraten werden, wie sie klarkommen, wenn sie jetzt, wenn das Wasser immer knapper wird und die Dürren immer mehr, beziehungsweise Überschwemmungen. Es wird ja beides mehr, Überschwemmungen und Dürren. Und das wird aber noch kaum unterstützt von der Politik und da wird vielen auch die Hände gebunden. Also viele Landwirte würden das eigentlich gerne anwenden, Alternativen. Ja.
Ja,
Was
ich
gibt
war
es vor?
Alternativen. Was gibt's für Alternativen?
Ja, ich war vor
Oder
2 Wochen auf einer großen Tagung hier in Zürich, Regenwasser in der Stadt. Und es waren so Temperaturvergleiche gezeigt worden, was in Straßen, die rein asphaltiert sind und nur Häuserfassaden sind, was da für Temperaturen im Sommer sind und was in Straßen, wo Bäume sind und Schatten ist, was da für Temperaturen sind. Und uns muss einfach klar sein, dass wir mit dieser, ja, Abwaldung, also mit dieser immer größeren Flächenversiegelung, Asphaltflächen, Betonflächen, Dächer, also ein Riesenthema war Dachbegrünung, was da allein schon, und dann früher hat man gesagt, bei Flachdächer, um Gottes Willen, da darf kein Wasser draufstehen, sonst hast du irgendwann einen Wasserschaden im Dach. Heute bauen die Dächer, wo sie quasi Schwemmlanddächer, also wie bei einem Moor. Sie bauen so hoch Kies aufs Dach, dass das Wasser so lang wie möglich draufsteht, weil das auch extrem positive Einflüsse auf die Überhitzung vom Gebäude hat, weil Wasser einfach einen Temperaturausgleichsfaktor hat. Und ich war wirklich erstaunt, was es mit also Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, was es hier schon für Projekte gibt, die eigentlich dem Normalbürger wahrscheinlich eher, also der wird eher genervt sein, weil plötzlich an einer Stelle, wo früher ein Parkplatz war, ist jetzt so eine Bucht und da ist Erde und da sind Pflanzen und da steht ein Baum. Und jetzt fühlt sich der Anwohner schikaniert, weil ihm sein Parkplatz weggenommen worden ist, weil da jetzt ein
ja, aber
Baum
wird
steht.
ja vielleicht glücklich sein im Sommer, wenn er ein bisschen im Schatten,
Ja.
sich im Schatten von Blättern aufhalten kann. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir von den Ländern aus dem Süden, die uns da voraus sind, lernen können. Also ich kann erst mal sagen, dass wie wir mit Wasser umgehen, ist ja, wie wir Menschen im Kapitalismus überhaupt mit allen Sachen umgehen. Wir versuchen es zu horten, wir suchen Geld damit zu machen, es zu lenken, es einzusperren, zu kanalisieren. Also wir gehen einfach nicht lebendig mit sowas Lebendigem wie Wasser um. Wenn wir uns mal klar machen, was Wasser ist und wie es sich bewegen will, können wir ganz anders mit Wasser hantieren. Zum Beispiel, wenn wir in kleinräumigeren Strukturen denken würden und gar nicht in diesen Mega, Fabriken, Megastädten, sondern sagen würden, okay, hier diese Landschaft, dieses Dorf, diese Region hat einen bestimmten Regeneintrag, hat ein bestimmtes Grundwasser. Wie können wir dafür sorgen, dass der Regen verdunstet und wieder fällt und vom Boden aufgenommen wird und wieder verdunsten und mehrfach genutzt wird? Dann
Wie
kann
könnte das gehen? Wie könnte das gehen?
das Erste ist immer ganz wichtig, dass der Boden offen ist. Das hat der Mensch schon gesagt. Die Flächenversiegelung ist wirklich der Tod für die ganzen Wasserkreisläufe. Das Wasser muss eindringen können. Dass wir müssen auch Pflanzen da stehen, also Wälder Vom Wald können wir total viel lernen. Da gibt es das Blätterdach, da fällt der Regen drauf, rinnt langsam runter, wird vom Boden aufgenommen, von den Wurzeln wieder hochgezogen und das kann dann wieder verdunsten. Ja? Und dieses Prinzip können wir auch in menschlichen Siedlungen nachahmen. Also wir können Siedlungen bauen, in denen viel mehr Grün ist, auf den Dächern, zwischen den Häusern, in verschiedenen Etagen, in Gärten und dort das Wasser in verschiedener Weise nutzen. Dann kann aus dem Haus das Wasser, was in der Dusche verbraucht wird, gesammelt werden in ein, dafür gibt es wirklich viele Beispiele, in Grauwassersysteme und damit dann gegossen werden. Da können dann Pflanzenkläranlagen das Wasser wieder reinigen und wieder, das kann wieder gewonnen werden. Das müssen auch keine geschlossenen Kreisläufe sein, aber zum Teil, also teiloffene, teilgeschlossene Kreisläufe, sodass sich das Wasser da durchbewegen kann. Dass wir, also die Gigantonomie, die wir durch die Industrie haben, ist schon mal der eine Fehler, ja. Und der zweite Fehler ist die Flächenversiegelung. Beides müssen wir aufheben, wenn wir in Zukunft noch Wasser haben wollen, ja.
Und wenn ich vielleicht noch ergänzen schönes, darf, der dritte Fehler ist, dass wir das Wasser bislang immer zu schnell abgeleitet haben. Also wir waren immer davon ausgegangen, das Wasser muss ganz schnell wegfließen. Also Beispiel Köln ist ja ein super Beispiel, weil wer will denn in der Innenstadt von Köln Wasser? Also hat man natürlich irgendwie geschaut, dass wenn es regnet, das alles so schnell wegfließt. Aber was das Problem an der Geschichte ist, in Trockenphasen braucht es eben Schwemmland, Sumpfland, Moore, wo das Wasser gehalten wird. Dazu brauche ich aber auch wieder Humus. Ich brauche einen Erdboden, der überhaupt Wasser hält. Wenn ich jetzt Trockenheit habe und mein Boden wird zementartig hart und dann kommt ein Gewitterregen mit, ich weiß nicht, wie viel Kubik pro Minute runter, dann läuft mir alles ab. Da bleibt überhaupt nichts da, weil der Boden ist versiegelt, der ist komplett verschlossen.
Das und ist der Grund, weswegen wir auch Überschwemmungen haben. Ne? Ja, genau. Deswegen haben wir Dürren und Überschwemmungen sind zwei Seiten der gleichen Münze. Das ist nicht so, dass wir sagen, oh, da ist zu viel Wasser. Wir haben immer zu viel und zu wenig Wasser, wenn der Boden so hart wird, ja. Entweder versiegelt oder durch einfach kahl ist, ja. Was wir in Portugal gemacht haben, wir haben eine Wasserretentionslandschaft aufgebaut, weil so schnell kann man keinen Wald wieder hinzaubern, wieder gefällt wurde. Das heißt, wir haben in der Landschaft mit Lehm, also ohne irgendwelches Plastik, ohne Beton, nur mit Erdboden, Dämme gebaut, sodass das Regenwasser, was nur im Winter fällt, hinter diesen Dämmen aufgehalten wurde und dadurch verlangsamt wurde. Der Trick ist immer, wie Herr Mendel schon sagte, der Abfluss des Regenwassers muss verlangsamt werden. Dann hat das Wasser Zeit, wieder in den Erdboden einzusickern und dann kann sich der Grundwasserspiegel wieder auffüllen. Und dieses Prinzip, das kann man überall sehen, wenn das, es wurde ausgerechnet, wenn jeder Mensch in seinem Leben 100 Kubikmeter speichern würde, also im Boden speichern würde, dann hätten wir keinen Klimawandel mehr. Weil ein Großteil des Klimawandels kommt durch den gestörten Wasserkreislauf.
Das ist der wichtige Punkt. Also es wird ja alles mit Klimawandel erklärt. Und Sie sagen aber, das ist eher unser Verhältnis zum Beispiel oder unser Umgang mit Wasser, der den Klimawandel mitproduziert, vielleicht nicht alleine. Können Sie das nochmal erklären? Können Sie das nochmal erklären, warum?
Ich fange mal an. Also ich habe die Forschung von Dr. Milan aus Spanien intensiv studiert. Der hat 30 Jahre lang meteorologische Phänomene gemessen auf der Iberischen Halbinsel. Und er konnte nachweisen, dass durch die Versiegelung der Flächen an Schlüsselregionen, also vor allem an der Küste entlang, die Wolken eben durch Hitzebarrieren abgetrieben wurden und dann auf dem Meer runtergeregnet sind. Das heißt aber nicht nur, dass der Regen an der Küste gefehlt hat, sondern er wäre ja geregnet, er wäre wieder aufgestiegen durch Kondensation, hätte wieder geregnet. Und diese Regenkreisläufe, die setzen sich bis in die Alpen fort. Das heißt, ganz Spanien, ganz Frankreich hat zu wenig Regen und der Meeresspiegel steigt. Es hat zu wenig Regen und der Boden wird, dadurch, dass ja auch abgeholzt wird, fehlt ja auch, also wird der Boden ja hart und heiß. Das heißt, wenn es dann nur mal regnet, kann es auch nicht aufgenommen werden. Und durch Erosion zerstört dann, wird der letzte Humusboden noch abgeschwemmt und zerstört. Das heißt, da bildet sich Wüste. Und das passiert im Prinzip überall. Und auch in anderen Dimensionen ist das auch in Deutschland der Fall. Wir merken das hier auch. Das ist das fehlende Aufnehmen des Erdbodens. Ja,
Also
jetzt.
ich glaube, dass die wichtigste Maßnahme darin besteht, dass sauberste und wichtigste Wasser, das wir auf der Erde haben, das Grundwasser zu schützen. Denn ne, das Grundwasser ist ja eigentlich die wichtigste Quelle für ein gutes Trinkwasser. Aber auch dadurch, dass die großen Getränkeherstellerkonzerne, ja, wie Nestle und
Ja,
Coca-Cola und
ja.
so weiter, mit ihren ganz vielen verschiedenen Marken, die sie unter ganz anderen Namen verkaufen, je mehr die unser Grundwasser sozusagen auch zudem noch privilegiert, fast kostenlos nutzen können und dadurch für die Menschen sozusagen das viel teurere Ersatztrinkwasser in Flaschen herstellen. Ja, weil die Menschen haben ja zunehmend und berechtigt, wenn auch vielleicht übertrieben in manchen Gebieten, ne, die Angst, unser Trinkwasser ist nicht mehr sauber. Im Prinzip stimmt das, aber, ne, die Angst führt dazu, dass immer mehr Menschen so das sauberere, aber viel teurere Wasser von den großen Konzernen kaufen. Ne? Und deswegen meine ich, für die Erhaltung neben den anderen Maßnahmen, die zentrale Versickerung von Regenwasser und so weiter, ne, ist der Schutz des Grundwassers vor der großkapitalistischen Vernutzung und
Ja.
Verkommerzialisierung. Das ist das Wichtigste, was wir machen
Auf
müssen.
jeden Fall, da kann ich Ihnen voll recht geben. Und gleichzeitig ist es kein Widerspruch, weil wenn wir
Nein.
auch lernen, dass wir Regenwasser benutzen können, zum Beispiel, müssten wir nicht mehr das Grundwasser für unsere Toilettenspülung benutzen. Also wenn wir das Wasser mehrfach nutzen, dann können wir sehr stark auf Grundwasser verzichten. Ich meine jetzt im Haushaltsbereich, in Industrie ist es ja gar nicht gewollt. Ja.
Ist das Grundwasser denn noch sauber? Also wenn ich mir vorstelle, dass was Bauern alles auf ihre Felder tun an Düngemittel und an Glyphosat und sonst was und was davon wieder in die Erde geht, ist das nicht eine auf Dauer immer größere Verunreinigung? Also wenn man in den Flüssen schon jede Menge Chemie nachweisen kann, die sind ja durch die Kläranlagen gegangen.
Also grundsätzlich sage ich immer, unser bestes Wasser trinken wir heute für den Rest des Lebens. Alles, was danach kommt, wird nicht besser, weil das ist so wie bei allem, wenn wir jetzt was ändern, werden wir die Resultate, wenn es gut ist, gar nicht mehr erleben. Alle, wie wir hier sitzen haben, werden wir das nicht mehr erleben. Das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt einen Apfelbaum pflanze. Ich werde wahrscheinlich keine Früchte mehr von dem ernten und trotzdem ist es ein wichtiger Punkt für meine Nachwelt. Und ich denke mir, das ist ein Denken, was heute den meisten Menschen fehlt. Ich weiß es nicht, wie das gekommen ist. Also ich habe das früher von meinen Großeltern und meine Eltern auch noch ein Stück weit anders vermittelt bekommen. Aber heute lebt jeder irgendwie so ein bisschen, als wäre er der Letzte auf dem Planet und als nach mir die Sintflut, ja. Und diese Verantwortlichkeit für die Ressourcen und diese auch intakte Natur zu sorgen, also ich meine, was jetzt gerade passiert mit den Wäldern, also wir haben in einer meiner Firmen, haben wir den Grundsatz, dass wir für jeden Kunde, der bei uns was kauft, pflanzen wir einen Baum. Warum? Weil wir gesagt haben, ohne Wald kein Wasser. Und deshalb, also da gibt es allein darüber, wir können immer stundenlange Sendungen machen, was der Wald auf unserer Erde für eine Funktion hat. Und was der verantwortlich ist für CO2-Kompensation, Sauerstoffproduktion, Regenwolkenproduktion, Kühlung des Erdbodens. Unglaublich, unglaublich. Und dann werden aber jetzt Wälder in Schneisen, werden die abgerodet, um irgendwelche Windkrafträder reinzusetzen, wo unglaubliche Fundamente drunter sitzen, die ein Gewicht haben, wo man noch gar nicht weiß, was das für einen Einfluss auf die Grundwasserleiter hat, weil das ja einen unglaublichen Druck auf den Boden gibt und das Ding ist ja auch nochmal irgendwie 20, 30 Meter noch höher.
150 Meter. 150 Meter sind heute die Windkraftanlagen.
Ja, ich weiß nicht, ob die in den Bergen hier auch so hoch sind, aber ich weiß, es gibt in der nordischen Tiefebene so, da gibt es so Monster.
Über 200, glaube ich. Also, ich stelle nur fest, bei solchen Themen, man kann die eigentlich gar nicht sozusagen technisch behandeln oder technisch lösen mit einem Fünfjahresplan. Es ist auch eine Sache des Systems oder der Lebensform. Also unserer Lebensform und die das System von uns will und wir deshalb das System wollen. Also verstehen Sie, was ich meine? Oder war das jetzt zu kryptisch?
Nee, es ist das, was ich immer sage. Wir haben ein Systemproblem. Wir haben kein CO2-Problem oder sonst irgendwas, sondern wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es offensichtlich ist, dass wir ein Systemproblem haben. Mit dem, was ja, wir jetzt tun, kommen wir immer weiter.
Wie heißt das System? Ich würde jetzt verkürzt sagen, wahrscheinlich ist es zu schwierig, es ist das kapitalistische System. Ja? Wo das großindustrielle Privateigentum, ne, sich solche Privilegien herausnehmen kann, als wären wir die letzte Generation.
Und da finde ich auch immer wichtig zu überlegen, was könnte denn eine Alternative sein? Oder was sind Inspirationen, die in eine andere Richtung führen? Weil ein Systemwechsel oder ein Systemausstieg ist ja nicht, macht man nicht so aus dem Ärmel gerade mal. Und ich persönlich lerne da sehr viel von indigenen Kulturen oder von Menschen, die in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, auch in einem anderen Gedankenhintergrund. Und da merke ich zum Beispiel, dass viele Indigene, für die ist das Wasser etwas Heiliges oder etwas, also es gibt ja diesen Spruch, Mni Wikoni, Wasser ist Leben. Den haben die Lakota in Standing Rock, das war so richtige Kampfslogan, weil sie gesagt haben, wir sind keine Protestierenden, wir schützen das Wasser. Sie haben das Wasser vor einer Pipeline schützen wollen. Und so sehen sie sich als Lebensschützer. Und sie haben gesagt, wir brauchen dann alle ein anderes Verhältnis zum Wasser. Wenn wir wieder verstehen, was das eigentlich ist, dann würden wir nicht versuchen, dass jeder kriegt so viel, wie er will. Nee, das ist wieder kapitalistisch. Wir können das Wasser nur wirklich nutzen, wenn wir es teilen, wenn es niemandem gehört. Wenn es auch nicht, deswegen bin ich da ein bisschen kritisch mit den höheren Preisen. Das stimmt innerhalb des kapitalistischen Systems hundertprozentig. Aber eigentlich dürfte Wasser niemandem gehören. Wasser gehört uns allen. Und da gibt es ein sehr schönes Vorbild für mich. Das sind die Flussparlamente in Rajasthan. Da haben die Menschen selber durch eine Graswurzelbewegung wieder dafür gesorgt, dass die Flüsse wieder fließen, dass wieder Wasser in der Region ist, dass die Region wieder bewohnbar ist.
In Indien.
In Rajasthan in Indien. Und haben dort 9 Flüsse wieder zum Fließen gebracht. Und die haben dann gesagt, das sind unsere Flüsse. Wenn sich hier Industrie ansiedelt, müssen sie in unser Flussparlament kommen und mit uns verhandeln, weil wir lassen nicht zu, dass sie dort ihre Abwässer reinleiten. Da habe ich gedacht, das ist ein Beispiel, das bräuchten wir eigentlich überall. Für einen Fluss sind die Menschen sagen, verantwortlich, die da leben.
Der Grundgedanke ist völlig okay, ne? Nur wie machen wir den Ausstieg aus unserem viel fortgeschritteneren Zugang? Wie machen wir diesen Ausstieg möglich? Ja, und obwohl ich genauso sagen würde, Wasser als Lebenselixier darf keinen Preis haben, aber wir sind in einer Situation, dass er so einen extremen industriellen Schadenspreis hat, dass wir für diese Situation sozusagen auf der Grundlage dieser Überlegungen jetzt uns schrittweise, ne, organisieren müssen, dass wir diesen Ausstieg schaffen gegen diese Übermacht. Ja, da müssen wir ja, da können wir ja nicht sagen, es müsste eigentlich kostenlos sein, ne, sondern ja, ne, wir müssen auch zum Beispiel durch eine Preisregulierung für industrielle Grundwassernutzung den Einstieg finden, natürlich mit vielen Begleitmaßnahmen, wie das, was ne, schon verschiedentlich gesagt wurde, wie man mit dem Regenwasser umgehen muss, dass es langsam und dezentral und auch in den Städten versickern kann und, ne, und so weiter. Aber ne, welche Zwischenschritte müssen wir hier in unserer Situation ne, organisieren?
Ja.
Ich,
also ich stelle mir vor, so eine Firma wie Tesla, da sind ja Menschen, die dafür arbeiten. Das sind auch Menschen, die sich diese Autos kaufen. Und da muss in uns allen ein so starkes Umdenken passieren, sonst, ja, wir sind ja kurz davor, das ganze System an die Wand zu fahren. Ja.
Ich frage mich in letzter Zeit öfters, warum ist das Abendland eigentlich so begeistert von sich? Also warum feiern wir uns immer selbst als Speerspitze des Fortschritts und der Menschheit und überhaupt? Und dann sieht man solche Sachen, mich fasziniert das, dass diese Wasserversorgung, die wir haben, man macht, jeder Haushalt macht einen Kran auf, da kommt Wasser raus, trinkbares Wasser raus, wir können damit mit unseren bescheuerten Autos in Anlagen fahren, alles, und das Abwasser geht nicht irgendwo vor der Haustür, sondern das wird weit, über weite Strecken geführt, geklärt. Das sind so Gründe, warum man von dieser Zivilisation besoffen sein kann. Und das sind zugleich auch die Gründe, warum ich zum Beispiel nie über Wasser nachgedacht habe und wie man mit Wasser umgeht. Deshalb laufen wir vielleicht auch alle ein bisschen wie Zombies durch die Gegend, weil wir so begeistert sind von unseren komischen Kreationen und Leistungen. Nochmal, Wasser, wie sehen Sie das? Es hat ja schon einige Konflikte um Wasser gegeben, oder vielleicht auch sogar Kriege, da kann man drüber streiten. Wie wird das in Zukunft sein? Also kann man damit rechnen, dass Wasser ein ja, mit Waffen bewacht oder geholt werden muss, oder zumindest in einigen Teilen der Welt?
Na gut, es gibt ja schon einige Länder, wo durch große Staudammprojekte quasi Flüsse zurückgestaut wurden, wo das nachfolgende Land plötzlich Probleme hat.
Äthiopien, in Ägypten.
Ja, Syrien. Also,
Syrien, Türkei. Ja.
Ja, also ich gehe, ja, ich meine, ich fand es auch ein Wahnsinn, was sie in China gemacht haben mit diesen Staudämmen dort und was sie da ganze Landstriche quasi unter Wasser gesetzt haben und andere quasi nur noch einen Bruchteil bekommen. Ich denke mir, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn ich als Familienvater für das Überleben meiner Familie feststelle, ist nicht mehr genügend Wasser da, werde ich mich mit einem Strom von Leuten, die das auch so sehen, in die Richtung bewegen, wo Wasser ist. Das ist eine Diskussion, die wir hier in der Schweiz ganz häufig führen, weil auf einer viel höheren gesellschaftlichen Ebene das schon deutlich festzustellen ist, dass Wohlhabende aus der ganzen Welt, die sich die Schweiz leisten können, jetzt noch zu kommen und da Immobilien zu kaufen und so, die kommen hierher, und wenn man sich mit denen unterhält, meine Enkel gehen auf so eine International School, da war ich heute Morgen zufälligerweise, weil die so eine Expo gemacht haben, und habe mich mit Eltern unterhalten, die aus Indien und aus Afrika ihre Kinder dorthin schicken. Die sind natürlich in der Industrie sehr gut dotierte Jobs. Und eines der Hauptängste, was die haben aus ihren Ländern, ist einfach, dass ihre ganze Wirtschaft und ihre ganze Gesellschaft so vom Wasser abhängig ist, dass sie selbst, wenn sie dort einen Wohlstand haben, wenn halt aus dem Brunnen nichts mehr kommt, dann hilft dir auch dein ganzes Geld nichts. Und dann gehst du halt dorthin, wo das nicht, also zumindest einmal aktuell offensichtlich nicht passieren kann. Also für mich ist es hier auch schwer vorstellbar, wenn ich hier mit dem Hund spazieren gehe. Ich habe hier zig Brunnen, die jetzt, ich wohne jetzt dann bald 24 Jahre hier. die fließen seit 24 Jahren. Okay, die haben mal mehr Wasser und mal weniger Wasser, aber da kommt immer Wasser. Und ich habe mir oft überlegt, als so Jahrtausendwende und dann alle möglichen Stromausfall und Sonnenstürme und irgendwie, da habe ich mir überlegt, wenn die Wasserpumpen nicht mehr gehen, dann kommt aus meinem Wasserhahn kein Wasser mehr. Aber die Brunnen, die laufen über natürliche Gefälle. Das ist einfach oben die Quelle und unten im Dorf ist der Brunnen. Wunderbar, da läuft das Wasser das ganze Jahr. Brauche ich keinen Strom für. Ja. Und insofern, das ist ein Privileg, das gibt es eben nicht in so viele Länder. Und es kann schon auch was damit zu tun haben, dass das Abendland, also ich weiß gar nicht, ob der Begriff Abendland in dem Zusammenhang so passt, weil es geht ja eigentlich um den Alpenraum, wo wir einfach eine Region haben, die sehr wasserreich ist und vielleicht noch ein paar Mittelgebirge. Aber wie gesagt, in Deutschland gibt es eben auch schon Regionen, wo es furchtbar trocken ist. Und deswegen kann man immer sagen, es ist in Deutschland überall gutes Wasser oder schlechtes Wasser. Das ist auch immer die Diskussion. Wenn ich Wasser aus dem Voralpenraum kriege, was Gletscherwasser oder Berg, also Quellwasser ist, dann muss ich mir über Verunreinigungen die nächsten Jahrzehnte vielleicht noch nicht so Gedanken machen. Aber wenn ich in Köln wohne.
Ja, aber wenn ich jetzt mal, ja genau, wenn ich jetzt mal schaue, Sie haben gesagt, wird Wasser in Zukunft bewacht werden und so. Ich habe das schon erlebt, also in Israel zum Beispiel. Der Jordan wird tatsächlich mit Maschinen, mit Soldaten, die mit Maschinengewehren bewaffnet sind, bewacht. Das Wasser, also das. Ich habe das jetzt nicht so toll erlebt in Israel. Da haben die schon ihre Rasen gesprengt und ihre Autos gewaschen. Und nebendran waren die palästinensischen Bauern, die gar nichts hatten für ihre Produktion, für ihre Gärten. Da besteht seit Jahrzehnten Krieg um Wasser. Die Mauer wurde so gebaut, genau. Die sogenannte Trennungsmauer zwischen der Westbank und Israel wurde so gebaut, dass die palästinensischen Bauern systematisch von den Quellgebieten ausgeschlossen wurden. Das ist auch, das merkt man gar nicht. Oder Syrien, die Schwierigkeiten traten auf, nachdem die Türkei die ganzen Flüsse gestaut hatte, die von der Türkei nach Syrien geflossen sind. Das hat man noch nicht am Wasserhahn gemerkt, aber die Landwirtschaft hat nicht mehr so viel gebracht.
Ja klar, weil die braucht ja am meisten.
Gezogen. Was passiert denn dann mit den Leuten, die vom Land in die Städte kommen? Die verarmen dort, die werden plötzlich fundamentalistische, hängen irgendwas an und werden zu einem Wutpotenzial, was dann dafür sorgt, dass eine ganze Kultur, die seit Jahrtausenden funktioniert hat, auf einmal nicht mehr funktioniert. Wasser ist wirklich, wir brauchen das ständig für alles. Deswegen ist der Wasserkrieg schon da, bevor noch die Flüsse bewacht werden durch mit Maschinengewehren. Ja. Bolivien ist die Regierung gestürzt worden und so weiter.
Das Beispiel Israel ist natürlich auch bezeichnend, weil wir beziehen ja seit Jahrzehnten wunderbare Südfrüchte aus Israel. Und Israel ist eigentlich von Hause aus, wenn ich mal so sagen darf, ein ziemlich trockenes Gebiet, wie der ganze Nahe Osten. Wie viel der Mensch da jetzt noch ruiniert hat. Aber sie haben sozusagen nur eine Hauptquelle an Wasser, das ist der Jordan. Und der ist gar nicht so lang und der geht durch mehrere Länder und da gibt es natürlich dann Zoff. Aber das ist ja auch eines der Probleme, dass wir Sachen importieren, die mit aus wasserknappen Regionen kommen und wahnsinnig viel Wasser verschlingen. Also zum Beispiel Israel, zum Beispiel Spanien, ich weiß nicht, wie es in Portugal ist, ob es da auch so ist.
Ja, das Gewächshaus, Früchte, Waldfrüchte. Dafür ist Portugal mittlerweile bekannt, wenn wir Blaubeeren hier essen, kommen die oft aus Himbeeren aus Portugal mit Wasser, was aus Spanien durch die Flüsse dann gestaut wird. Ja, verrückt.
Also ich glaube, dass wir uns in dieser Zeitenwende auch um unsere Wasserversorgung zu sichern und sozusagen rational auf Zukunft umzugestalten, mehr mit Initiativen in den armen Ländern verbinden müssten. Ne, weil da werden ja beispielsweise jetzt auch für die E-Mobilität werden ja neue Bergwerke für die seltenen Erden, für das Lithium und so weiter. Das reicht ja jetzt überhaupt nicht mehr aus für die vielen, vielen Batterien, auch für die Drohnen und für die grünen Panzer und für die Biker und Scooter und E-Autos und so weiter. Und in Australien, in Kanada, in Bolivien, in Chile werden oder auch in Portugal wird erkundet und so weiter, ob da Lithium in entsprechender Menge liegt, wo man neue Bergwerke. Ne? Und überall bei diesen Bergwerken gibt es einen enormen Wasserverbrauch. Ja? Und aber in ganz vielen Stellen, also ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick, aber was man so mitkriegt, an vielen Stellen gibt es solche Bürgerinitiativen oder indigene Initiativen, ja, die sich gegen diesen jetzt neu beginnende Welle an neuen Bergwerken mit ihrem Wasserverbrauch und so weiter wehren. Ja? Und ich glaube, ne, wenn wir uns, da muss es meiner Vorstellung nach, ne, eine internationale Vernetzung geben. Ne, aus unterschiedlicher, sag mal, unmittelbarer Interessenlage. Wir haben noch im christlichen, ehemals christlichen Abendland, da haben wir noch, ne, vergleichsweise viel Wasser, aber ne, in den armen Ländern, die auch sonst ressourcenmäßig ausgebeutet werden und wo die das Wasser eben auch zu diesen Ressourcen gehört, neben den Metallen und so weiter. Ja. Also so eine internationale Vernetzung, die halte ich für notwendig.
Herr Mentsch, könnten Sie sich vorstellen, eine Stadt wie Köln oder Stuttgart oder Zürich zu beraten, anders mit Wasser umzugehen? Oder ist das ein so großes Unternehmen, dass die das nicht könnten? Oder ja, kommen überhaupt Kommunen auf Sie zu und sagen, helfen Sie uns doch ein bisschen besser mit Wasser umzugehen?
Naja, ich meine,
Der öffentliche Druck fehlt. Ne? Das
genau.
ist, glaube ich, sag mal, das Stadium, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt hier uns untereinander, sag mal, jetzt über die Fakten so verständigen. Ne? Die Umweltbewegung hat sich mit dieser Problematik bisher zu wenig beschäftigt. Ne?
Es
Und
ist immer von Einzelnen.
die müsste nachholen, einen öffentlichen Druck entwickeln und also Vorschläge, ne, wie besser mit Regenwasser und so weiter umgegangen werden muss. Da gibt es ja schon ganz viele, ne, aber die brauchen einen erhöhten Druck. Auch zum Beispiel die Bürgerinitiative in der Lüneburger Heide gegen Coca-Cola oder die ja auch ziemlich aktive Bürgerinitiative in Grünheide gegen den Wasserverbrauch von Tesla. Ne, da mangelt es noch der Unterstützung durch eine breitere Bewegung.
Also gegenwärtig ist es so, dass solche Projekte eigentlich meistens auf Initiative von Einzelpersonen geschehen. Ich habe hier zwei Beispiele in der unmittelbaren Umgebung. Das eine ist der weltgrößte Hörgerätehersteller. Da war hier so ein Unternehmerforum, wo 500 Mittelständler eingeladen waren auf so einer Tagesveranstaltung, auf der ich einen Vortrag halten durfte. Und da saß der Restaurantleiter von dieser Unternehmung, saß da drin und hat sich ähnlich wie Sie vielleicht, Herr von ja, inspirieren lassen, darüber nachzudenken, über das Thema Wasser. Der hatte sich so mit dem Thema auch noch nie beschäftigt. Und dann lud er mich ein paar Tage oder ein paar Wochen rief er mich an, ob ich mal vorbeikommen könnte und sich mal das Unternehmen anschauen. Und dann habe ich festgestellt, innerhalb eines solches Unternehmens, es waren damals um die 700 Mitarbeiter, heute sind es fast 1500, da standen überall Plastikflaschen rum, da standen so Getränkespender rum, da standen diese 19 Liter Gallonen Wasserspender rum. Und dann haben wir so eine Bestandsaufnahme gemacht und dann stand draußen ein Container nur fürs Leergut, der zwei Parkplätze gebraucht hat, wo quasi die Müllentsorgung immer einmal die Woche kommt, um das Leergut abzuholen. Und dann haben wir über 6 Wochen die Zahlen zusammengefasst und haben festgestellt, dass das Unternehmen mit dieser Art von Trinkwasserkonsum, und das ist eigentlich ja das, mit dem ich angefangen habe, 234.000 Franken pro Jahr ausgibt. Also wir haben damals irgendwie ausgerechnet knapp 220 Franken pro Person pro Jahr. Und dann haben wir denen gezeigt, wie sie mit ihrem Leitungswasser das besser machen können. Und das ist jetzt 2012 gewesen, also mittlerweile 12 Jahre her. Seitdem sparen die jedes Jahr 250.000 Franken nur mit Wasser. Aber jetzt muss man wieder vorsichtig sein. Die sparen auch ganz gewaltig an den Litern, weil jede Flasche Wasser, jeder Prozess, mit dem ein Produkt hergestellt wird, hat ja einen Wasserfußabdruck, dieses sogenannte virtuelle Wasser. Also wenn ich eine Flasche Wasser kaufe, habe ich viel mehr Wasser verbraucht, als in der Flasche drin ist. Das allein muss ja mal in die Köpfe rein, dass alles, was ich konsumiere, einen Wasserfußabdruck hat. Und das zweite Beispiel, das entstand letztendlich über Umwege dann auch aus einer Empfehlung, das war der Leiter der Infrastruktur der Stadt Zürich. Jetzt muss man dazu sagen, der war ehemalige Schweizer Garde beim Papst. Das war ein unglaublich weltoffener und auch dem Wasser zugewandter Mensch. Und der hatte mich zu einem Gespräch eingeladen und der saß irgendwie so 2 Meter groß, ein Hühne, und dann so mit verschränkte Arme. Und dann sagt er so zu mir: Ja, jetzt erzählen Sie mir mal, was Sie da mit dem Wasser so machen. Und als wir das Gespräch beendet hatten, stand er auf, gab mir die Hand und sagt zu mir: Ich sehe schon, wir verstehen uns. Wir werden jetzt das Thema Wasser in der Stadt Zürich revolutionieren. Ja, leider hat der gute Mann innerhalb von 2 Jahren ja, Krebs bekommen und ist dann letztendlich, nachdem er viel zu früh wieder anfangen wollte, arbeiten, weil er ein Arbeitstier war, ist dann an einem Herzinfarkt verstorben. Und jetzt kommt das Traurige: Sein Nachfolger kam aus dem Strombereich. Also der hatte vorher Strom verkauft. Und als ich dem das Projekt gezeigt hat, was sein Vorgänger gemacht hat, da hat er nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt: Für sowas haben wir kein Geld. Und das ist genau das Problem, dass den Menschen dieses Element Wasser und diese Bedeutung für eine Stadt, das ist denn ja einfach, also da geht es nur um die Kilowatt, was sie produzieren, um die Liter, die sie abgeben, um die Liter, die sie verkaufen. Und selbstverständlich ist so ein Wasserwerk ein hochkompliziertes Geschäft, weil du hast ja eine Infrastruktur mit, ich glaube, allein 7.000 Kilometer Wasserleitungen, ja, die alle instand gehalten werden müssen. Die haben einen Fuhrpark von Autos, die haben pro Tag, glaube ich, 1,5 Wasserschäden, also wo irgendwo Wasserrohrbrüche im öffentlichen Leitungsnetz sind, was sie reparieren müssen. Die haben ein riesiges Materiallager und die müssen im Prinzip so 30 bis 35 Jahre müssen sie quasi einmal das Leitungsnetz wieder komplett erneuert haben. Und es ist logistisch, finanziell, also da laufen riesige Programme dahinter, die das quasi alles irgendwie organisieren. Und mittlerweile auch eine Bürokratie, dass man gar nicht mehr so einfach sagen kann: Lass uns da mal was ändern. Es geht leider nicht.
Ich hoffe, wir haben beigetragen, etwas mehr von Wasser zu verstehen. Also habe ich ja anfangs schon gesagt, ich hatte nicht annähernd Ahnung von dem, was da so alles hintersteckt, und habe auch sozusagen das Innenleben des Wassers noch nie vorher darüber nachgedacht, dass es überhaupt eins gibt und möglich ist. Das verdanke ich unter anderem Ihnen, Frau Dregger, Herr Rügemer, Herr Ment, vielen Dank. Und auch der Manova-Redaktion, die diese Idee hatte, das fand ich schon klasse. Ich hoffe, dass es einigen Zuschauern auch so geht. In diesem Sinne, herzlichen Dank.